Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch gerade geht, aber ich darf ganz ehrlich sagen, dass es mir auch in letzter Zeit mehr so geht, dass ich sehr glaubensmüde geworden bin. Und vielleicht kennt ihr das auch, und in letzter Zeit gab es viele Lehren, neue Lehren, mit denen man auf einmal konfrontiert war als Gemeinde, die man bewerten musste und darüber reden musste. Es kommt mir vor, dass der Widerstand um mich herum wächst, sei es von außen die ganze Gender-Ideologie und andere politisch geförderten Ideologien, die einem irgendwie überrumpeln und man machtlos dasteht. Dann ist Krieg, Krankheit, Katastrophen, Not und all diese Dinge scheinen aus den Nachrichten rauszukommen in unser eigenes Leben hinein. Und da ist der Kampf, wenn ich so sagen darf, mit dem inneren Schweinehund gegen die Sünde, der mich immer mehr zermürbt und der auf die lange Strecke des Glaubenslebens immer schwieriger wird. Gemeindetermine werden wir manchmal zur Belastung, und die Veränderung, die ich mir so wünsche in Gemeinde und in meinem eigenen Glaubensleben, scheinen nicht einzutreten, sondern es geht immer mühsam manchmal weiter. Und manchmal wird man wirklich mutlos auf dieser Strecke. Und falls es dir wirklich auch so geht, dann werden diese Bibelworte, die wir heute lesen, für dich hoffentlich eine Ermutigung sein, so wie sie mich in der vergangenen Woche gestärkt haben. Und so möchte ich euch das auch zusprechen, und wir wollen gemeinsam lesen über diesen Glaubenskampf und uns ermutigen lassen aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3, die wir heute schwerpunktmäßig anschauen wollen. Wir werden dann im Hebräerbrief ein bisschen blättern, aber wir drehen uns um diese Verse, Hebräer 12, 1 bis 3. Da steht geschrieben: Deshalb nun, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Den betrachtet den, der so großen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns neu ermutigst. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns reinigst und heiligst. Herr, wir wollen das von dir erwarten. Dein Wort ist die Wahrheit. Danke, dass du uns darin führst und darin stärkst, Herr. Amen. Ja, worum soll es gehen? Ich möchte euch heute zusprechen: Verlier nicht den Mut, leg die Sünde ab, schau auf Jesus und glaube weiter. Denn um was geht es hier in diesen drei Versen? Ich habe mich gefragt, warum stehen diese Verse hier mitten in dem Hebräerbrief drin? Sie wurden nämlich geschrieben, weil die Hebräer ein Problem hatten. Sie hatten ein Problem, und wir finden es im Vers 3b, wo ja steht: damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Sie hatten das Problem, dass sie ermüdet sind, dass sie in der Gefahr gestanden sind, zu ermatten in ihren Seelen. Die gläubigen Hebräer, die mussten schwere Kämpfe durchgehen, und zwar innerliche Kämpfe und äußerliche Kämpfe. Ihr müsst euch mal vorstellen, innerlich, wo sie herkamen. Es waren Hebräer, das heißt, sie waren sich von Generation zu Generation gewöhnt, ihren Glauben auszuleben, indem sie in den Tempel gegangen sind, indem sie da durch verschiedene Opfer Sühnung bekommen haben. Ihr Leben bestand von Generation zu Generation und in ihrer eigenen Prägung aus Ritualen, die sie ständig tagtäglich begleitet haben und sie geprägt haben. Und wenn sie nicht selber in Jerusalem gelebt haben, dann sind sie ständig auch mindestens einmal im Jahr zum Tempel gepilgert. Und nun sind sie zum Glauben gekommen. Und was ist jetzt da? Sie müssen auf ein Opfer hoffen. Nur noch auf Jesus Christus vertrauen. und nicht mehr in den Synagogen oder in dem wunderbaren Tempel zusammenkommen, sondern auf einmal kommen sie in Häusern zusammen. Kommen sie in meist Häusern zusammen, wo arme Menschen sind. Und da sind sie jetzt und man merkt, dass ihre Kämpfe beginnen. Und dann sind es die ersten Jahrzehnte des Glaubens, wo viele Irrlehren aufgekommen sind. Wir lesen am Anfang vom Hebräerbrief, wie sie zum Beispiel mit der Irrlehre gekämpft haben, dass das Jesus doch nur ein Engel war. Dass man schon auf ihn vertrauen soll, aber eben auf einen Engel. Und den Hebräern musste erklärt werden, nein, dass Jesus höher als die Engel ist. Und so kamen durch diese inneren Kämpfe, die sie eh schon hatten, kamen noch diese verschiedenen Lehren, die sie durcheinander gebracht haben und hin und her geworfen haben. Und so hatten sie innere Glaubenskämpfe. Und dann kam das Äußerliche dazu. Denn aufgrund dessen, dass sie zum Glauben gekommen sind als Hebräer, wurden sie verschmäht, zur Schau gestellt, ins Gefängnis geworfen und ihrer Güter beraubt. Wenn wir zwei Kapitel zurückblättern in Kapitel 10, können wir davon lesen in den Versen 32 bis 34, wie es ihnen ging, nachdem sie sich bekehrt hatten. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie haben äußerlich gelitten unter diesem Weg, den sie gegangen sind. Die Hebräer, egal ob es jetzt die in Jerusalem waren, die in Palästina oder die Hebräer in Rom oder in Italien, sie waren von allen Seiten bedrängt und befanden sich in einem richtigen Glaubenskampf, durchzuhalten, dran zu bleiben, so wie es im Vers 3 eben heißt, indem sie in Gefahr stehen, in ihren Seelen zu ermatten. Wisst ihr, Geschwister, dieser dauernde Kampf, den sie durchgegangen sind, den hat sie langsam zermürbt. Sie waren kraftlos, sie waren schwach unter diesem ständigen Widerstand, der keine Pause mehr hatte. Und die innere Unsicherheit, wie sie jetzt ihren Glauben praktizieren sollen, wie sie Gemeinde leben sollen, was da alles für Lehren sind, was Wahrheit ist und was nicht, das hat sie müde gemacht. Und sie wurden mutlos und standen kurz davor, dem Glauben aufzugeben. Und wir können das nachvollziehen, wenn wir sehen, in welchem Kampf sie standen. Und weil sie eben da standen, brauchten sie diese Ermutigung. Und in diesen Versen, wo wir gerade gelesen haben, im Kapitel 10, wo er nochmal aufzählt, der Schreiber, erinnert euch doch, was war, als ihr zum Glauben gekommen seid. Und jetzt seid ihr durch diese Kämpfe und dann heißt es ab Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davonträgt. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Die zentrale Botschaft an die Hebräer in diesem Brief ist Ausharren im Glauben. Ausharren im Glauben. Die Hebräer benötigten dringend eine Ermutigung, die noch vor ihnen liegenden Kämpfe zu überwinden und eben nicht aufzugeben. Denn das ist das Erschreckende, denn sie werden noch viel mehr erdulden. Wenn wir nämlich nach unserem Predigttext im Kapitel 12, Verse 1, 2, 3, danach weiterlesen, was auf sie zukommt, Verse 4 bis 11 und ab 12 hat dann Sebastian gelesen, wieder die Ermutigung. Aber im Vers 4 bis 11 wird beschrieben, dass die eigentliche Drangsale noch kommen. Es wird beschrieben, dass sie noch nicht bis aufs Blut widerstanden haben und dass die eigentlichen Glaubensprüfungen in ihrem Leben noch vor ihnen stehen. Die kommen noch auf sie zu. Und liebe Geschwister, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann wissen wir tief in uns drin, dass wir auch noch keine wirklichen Glaubensproben durchgangen sind, dass die ganz großen Glaubensproben noch vor uns stehen.
Wenn wir sehen, was sich in unserem Land entwickelt und worauf wir hinlaufen, dann verstehen wir, dass das Eigentliche, was uns bedrängen wird, als Nachfolger Jesu zu leben in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt, Licht und Salz zu sein, auszuharren im Glauben, an unserer Hoffnung festzuhalten, das steht noch vor uns. Und es steht sehr nahe vor uns, dass diese Glaubensproben kommen. Und so war es auch bei den Hebräern. Sie wussten, sie haben schon vieles erduldet, aber das Eigentliche wird noch kommen, nämlich das Ausharren bis zum Ende. Und sie sind jetzt schon mutlos und kraftlos, wie ich so oft, und brauchen jetzt diesen Zuspruch, wie sie eben im Glauben ausharren können. Und der Predigttext ist die Anleitung, diese drei Verse sind die Anleitung, den Glaubenskampf jetzt dauerhaft zu gehen. Im Vers 1 wird es ja mit einem Wettlauf bezeichnet. Lasst uns nun, indem wir jede Bürde ablegen und so weiter, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und dieser Wettlauf ist hier, dieses Ausharren ist diese Nachfolge Christi. Und an anderer Stelle in der Bibel wird es ja auch als Wettlauf bezeichnet. Und das heißt eigentlich ein Wettstreit. Und noch besser, es ist ein Wettkampf, der vor uns liegt. Und er liegt eben vor uns allen. Und man könnte hier auch übersetzen, erduldet den Kampf, der euch auferlegt wurde, den wir empfangen haben. Mit unserer Bekehrung hat das Ausharren im Glauben begonnen. Die Glaubenskämpfe gehören zu unserer Nachfolge und sie können uns ermüden. Und sie machen uns müde und sie können uns zermürben. Und das war ja das Problem der Hebräer, dass sie an diesem Punkt standen, wo sie echt ermüdet waren. Und im Vers 3 steht aber nicht nur das Problem des Ermüden und des Ermatten, sondern wie wir unseren Herrn kennen und Gottes Wort, in dem Vers 3 steht auch die Lösung. Er beginnt nämlich mit den betrachtet. Die Lösung ist das Betrachten. Wir sollen betrachten, wie andere, wir selbst, wie Jesus im Glaubenskampf ausgeharrt haben. Der Text zeigt uns genau auf was wir unsere Augen richten sollen. Und das sind die drei Punkte für heute Morgen. Der erste Punkt, schau auf die Zeugen. Das zweite, schau auf dich selbst. Klingt esoterisch, ist es aber nicht. Drittens, schau auf Jesus. Wir beginnen mit dem Schau auf die Zeugen. So beginnt nämlich Vers 1a. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Diese große Wolke oder diese große Schar von Zeugen, die wird uns ja in Kapitel 11 vorgestellt. Ich denke, ihr kennt das Kapitel 11, das Kapitel der Glaubenshelden, wo gezeigt wird, wie die Geschwister vor uns ausgeharrt haben im Glauben. Und das ist die Schar, die Wolke von Zeugen. Wer ist da? Da ist Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten, all die werden in diesem Kapitel aufgezählt. Und sie haben diese Glaubenshelden ausgeharrt. Und zusammengefasst von ihnen heißt im Kapitel 11, im Vers 39, diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten. Sie wurden die Wolke von Zeugen durch den Glauben, in dem sie ausgeharrt sind. Und was sind das für Geschichten, wenn wir diese Namen hören? Was sind das für Geschichten? Es sind Geschichten von Versagern. Es sind Geschichten von Menschen, die gescheitert sind an vielen Punkten. Menschen, die in Sünde gefallen sind. Menschen, die einen schweren Weg hatten, Fehler gemacht haben. Aber es waren eben Menschen, die an Gott dran geblieben sind. Die alle bezeugen können, was in Hebräer 2 Vers 18 steht, denn er vermag denen zu helfen, die versucht werden. Sie alle bezeugen durch unsere Schwierigkeiten, wir bezeugen, er vermag uns durchzutragen. Sie sind die Glaubenshelden, weil sie auf Gott vertraut haben. Es heißt in unserem Vers 1, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Und dieses um uns haben, das hat mich umgetrieben. Es bedeutet, umgeben zu sein von Zeugen. Wenn wir das Alte Testament haben, dann haben wir es, um es zu lesen. Wir haben es, um von den Zeugen zu lesen, wie sie ausgeharrt haben in ihrem Glaubenskampf. Und wenn du müde geworden bist und wenn du Glaubenskampf hast, dann wäre meine erste Frage: Bist du umgeben von diesen Zeugen? Bist du umgeben vom Wort Gottes, dass du die Zeugen um dich hast, diese Wolke von Zeugen? Also liest du deine Bibel, auch die Zeugnisse des Alten Testaments? Denn vergiss nicht, was Paulus in Römer 15, Vers 4 sagt, auch über das Alte Testament. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermutigung der Schriften die Hoffnung haben. Zum Ausharren ist es uns gegeben, diese Wolke von Zeugen um uns zu haben. Von dem Glaubenszeugen lernst du ausharren. Wisst ihr, wenn wir Familienprobleme haben, dann schaut mal auf Josef und schaut mal, wie klein unsere Probleme sind und wie er mit den Familienproblemen umgegangen ist. Wenn du bei der Arbeit unter Bedrängnis bist, dann schau auf Mose, wie er durch musste. Wenn du Rachegedanken hast über diese unfaire Welt, was dir alles geschieht, dann schau auf David, wie er diese Kämpfe durchlitten hat. Sie zeigen dir, wie du die Herausforderungen und die Züchtigungen des Glaubens, wie du in ihnen ausharren kannst. Deswegen musst du umgeben sein von den Zeugen. Sie müssen dir vor Augen sein, damit du auf sie schauen kannst. Und in Glaubenskrisen ist es immer gut, mit Menschen zu sprechen, die gleiche oder ähnliche Kämpfe schon durchstanden haben. Darum fordert uns auch das Wort Gottes auf: Schaut auf die Zeugen. Und in unseren Gemeinden, das sind auch die Zeugen. Das sind die Geschwister, die schon vieles durchlitten haben. Schaut auf sie, wie sie ausgeharrt haben und heute noch in unseren Reihen sitzen und ausharren im Glauben. Doch da sollen wir nicht stehen bleiben, in diesem Umgebensein. Vers 1b geht ja weiter und wendet jetzt unseren Blick auf uns selbst. Ganz überraschend. So sind wir beim Punkt 2, schau auf dich selbst. Denn der Vers 1 fordert uns jetzt auf einmal heraus, weil wir so viele Zeugen haben, auf die wir schauen können, heißt es jetzt, lasst auch uns, wie sie, ausharren im Laufen, wie sie. Und dann wird ganz konkret beschrieben, wie wir jetzt unseren Lauf betrachten sollen. Indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Wir sollen jetzt mal prüfen und schauen, wie sind wir denn unterwegs? Ja, so ist Abel, Henoch, Mose, so waren sie unterwegs. Wie laufe ich meinen Wettlauf? Wie lebe ich meine Nachfolge Jesu Christi, in die er mich gerufen hat und uns die Kosten der Nachfolge klar beschrieben hat? Wie gehe ich meinen Lauf? Das ist die Frage. Und wisst ihr, was ihr da entdecken könnt, wenn wir mal selbst schauen, wie wir unsere Glaubenskämpfe gehen? Da tragen wir doch wirklich Bürden. Da tragen wir wirklich Lasten mit uns herum. Und die schwerste davon ist, dass wir uns von der Sünde ausbremsen lassen. Wer kommt schon auf die Idee, einen Wettlauf zu gehen, um nicht das abzulegen, was er eigentlich hinlegen könnte? Seit einigen Wochen jogge ich jeden Tag zur Gemeinde. Das ist mein Büro und deswegen, das sind gut 10 Kilometer. Ich jogge dahin. Und in den ersten Wochen, wo ich da hochgejoggt bin, da schleppte ich anfangs einen Rucksack mit meinem Laptop drin, mit meiner Bibel drin, mit meinem Studienbuch und meinen Notizen. Und ich rannte hoch. Ich rannte runter und nach ein paar Tagen habe ich verstanden, also ich habe das gemacht, weil ich früher, wenn ich mit dem Auto gefahren bin oder mit der Bahn, habe ich auch immer mein Köfferchen dabei gehabt und alles dabei gehabt. Und deswegen habe ich es auch mit dem Joggen immer mitgenommen, bis ich verstanden habe, ich könnte es auch einfach in der Gemeinde lassen. Ich muss diese Last ja gar nicht mitschleppen. Ich muss mich nur ein bisschen besser organisieren. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich jetzt tagelang mit dieser Last da hochgejoggt? Aber wisst ihr, das klingt jetzt lächerlich und wie kann man nur? Aber sind wir mal ehrlich, wie viele Lasten trägst du in deiner Nachfolge tagtäglich mit? Wie viele Dinge, die nicht vergeben sind? Wie viel um sich selbst drehen, Dinge, die wir schon lang ablegen könnten, die uns gar nicht mehr aufhalten müssten. Und wir schleppen diese Lasten mit uns mit und laufen und fragen uns, wieso wir so ermüden, warum es so anstrengend ist in der Nachfolge. Es gibt so viele Dinge, die dürfen wir vor Jesus ablegen. Unsere Sorgen, unsere Nöten. Wann hast du zum letzten Mal eine Last, die dich schon lange begleitet, wirklich vor Christus abgelegt und dagelassen, um wieder frei zu sein? Gottes Wort fordert uns dazu auf, es abzulegen. Und was uns richtig hindert, Geschwister, und sogar gefangen nehmen kann, ist die Sünde. Und das Wort, welches hier von Sünde spricht, das ist uns ja allen bekannt, was das bedeutet. Es bedeutet Zielverfehlung. Die umstrickende Zielverfehlung. Was war für die Hebräer hier die umstrickende Zielverfehlung? Die Zielverfehlung, die sie umstrickt, ist, dass sie wieder in Gefahr standen, zu opfern. In Gefahr standen, wieder in alte Rituale reinzukommen. Wieder in Gefahr standen, ohne Christus gegen die Sünde zu kämpfen. Wieder in Werken aufzugehen. Wieder in den Unglauben zu kommen. Die größte Sünde und die Sünde per se ist Unglauben, nicht an das Werk Christi als allein erlösend zu glauben. Und in diesen der Unglaube hat sie umstrickt, wieder zurückzugehen. Und wisst ihr, Geschwister, es ist nicht nur so, dass den Hebräern die Werke in den Knochen stecken. Uns doch genauso, dass wir wieder durch eigenes weitermachen wollen, das, was Christus in uns begonnen hat, wieder selber durch eigene Kraft jetzt zu laufen. Und wir sind umstrickt, in Unglauben zu kommen. Wisst ihr, warum wir oft mutlos sind in der Nachfolge? Weil wir selbst gegen Sünde kämpfen. Und das macht müde, wenn wir selber gegen Sünde kämpfen, weil wir erfolglos liegen bleiben. Wie oft habe ich in Christus begonnen, Sünde abzulegen, und es hat funktioniert, als ich neu zum Glauben gekommen bin. Da konnte ich Sünde einfach ablegen in dem einzig und allein Glauben, Jesus Christus ist für diese Sünde gestorben und ich konnte sie ablegen und lassen. Und mit den Jahren meiner Nachfolge versuche ich Dinge zu lassen, weil sie sich für einen Christen nicht gehören und ich versuche es jetzt mal ohne und versuche das selber zu kämpfen. Und merke, wie ich müde werde in meiner Nachfolge, wie ich keine Kraft habe, diese Wege zu gehen. Doch so werden wir die Sünde nicht los. Sie umstrickt uns und sie haftet uns an. Und so kommen wir nicht vorwärts in unserem Glaubensleben. Wie geht es dir dabei? Kannst du Sünde noch im Glauben und aus Glauben hinlegen und das anziehen, was Christus dir geben möchte und gegeben hat? Wisst ihr, woran man erkennt, dass wir selber mit der Sünde kämpfen? Dass wir es eben versuchen, alleine zu tun, weil wir nicht mehr öffentlich Sünde bekennen. Weil wir vergessen haben, dass wir in unseren Geschwistern einen Beichtstuhl haben. Klar, die katholische Kirche hat das missbraucht, aber wo ist unser Beichtstuhl? Alleine im stillen Kämmerchen, nur vor Christus? Ja, ich hoffe es. Aber wisst ihr, Sünde ins Licht bringen und einander Sünde bekennen und einander zusprechen, Christus ist für diese Sünde gestorben, hat eine Kraft, gegen Sünde zu kämpfen. Aber wir sind müde, weil jeder für sich mit diesen Dingen umgeht und wir nicht offen darüber reden und gemeinsam kämpfen und Sünde hinlegen und offen und authentisch mit unseren Schwachheiten umgehen und anfangen, etwas aufzubauen, wer wir sind und wie wir unseren Weg gehen. Wir brauchen einander für diesen Kampf, um es ins Licht zu bringen. Wann hast du das letzte Mal Sünde vor einem Bruder, einer Schwester bekannt und gemeinsam dafür gebetet und den Zuspruch gekriegt, Christus vergibt. Er hat es uns zugesagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wann hast du das einem Bruder, einer Schwester das letzte Mal zugesagt, weil er seine Sünde bekannt hat? Wenn das nicht regelmäßig passiert, dann weißt du, warum du müde geworden bist. Im Kampf gegen die Sünde. Und darum der Punkt 2. Schau auf dich selbst. Wie läufst du? Wo sind deine Lasten? Wie umstrickt dich der Unglaube, selber fertig zu machen, den Glaubenskampf zu laufen? Aber verlier nicht den Mut. Verlier nicht den Mut, leg die Sünde ab. Schau auf Jesus und glaube weiter. Und den Mut nicht zu verlieren, wurden wir aufgefordert, indem wir erstens auf die Zeugen schauen und zweitens auf uns selbst schauen und nun drittens, der Höhepunkt dieses Textes, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Das ist das Herzstück dieses Textes. Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Die Aufforderung ist hier, hinschauend. Und das Schöne ist, als ich das so betrachtet habe, ich kann übrigens kein Griechisch, aber ich habe so schöne Bibeln, wo man das cheaten kann und nachschauen kann. Und also ich habe sowas nicht studiert, aber ich liebe es, das nachzuschauen, das kann jeder. Und da habe ich gesehen, dass dieses griechische Wort, das hier gar nicht hinschauen steht, das ist in den meisten Übersetzungen so übersetzt, aber eigentlich steht da dieses Wort aus zwei Wörtern gebildet, aus dem Wort weg von und hinzu. Eigentlich steht da weg von hinzu. Also das steht eigentlich nicht hinschauend auf Christus, sondern wegschauend von allem anderen, hinschauend auf Christus. Das steht eigentlich da. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ja, das macht ja richtig Sinn. Das macht ja richtig Sinn. Denn bevor wir auf Jesus schauen können, müssen wir wegschauen von dem, was unseren Blick gefangen nimmt. Und sind wir mal ehrlich, wo ist unser Blick den ganzen Tag? Wo sind deine Augen den ganzen Tag? Ich denke, ihr denkt an euer Smartphone, neuer Laptop oder denkt ihr an die Bibel. Wo sind eure Augen den ganzen Tag? Was haben wir vor Augen? Und bevor wir auf Jesus schauen können, müssen wir ganz bewusst wegschauen von dem, was uns gefangen nimmt. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist doch das Schwierige. Auf Jesus zu schauen ist ganz einfach. Wie einfach ist es, auf Jesus zu schauen? Aber wie schwierig ist es, wegzuschauen von den Dingen, die uns den ganzen Tag gefangen nehmen mit unseren Augen? Das ist doch der Kampf, wegzuschauen. Nicht das Hinschauen, sondern wegzuschauen. Das, was uns ablenkt. Stell dir vor, du bist wirklich in einer geistlichen Not. Du hast wirklich Glaubenskämpfe, große Zweifel im Glauben. Und dann kommt jemand, ich weiß nicht, wie hilfreich du es schauen finden würdest, wenn er sagt, komm schon, schau auf Jesus. Ich könnte nichts anfangen in dem Moment damit. Schau auf Jesus. Ja, natürlich ist es die Lösung, auf Jesus zu schauen. Klar ist es der richtige Ratschlag, aber in dem Moment, in dem Glaubenskampf, kann ich das nicht umsetzen. So wie es nicht passend ist, jemand, der gerade einen schweren Schicksalsschlag erlebt, ihm zu sagen, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Das wird er hoffentlich verstehen, weil es Christus ihm geben wird. Aber in diesem Moment die meisten können das in diesem Moment nicht umsetzen. Bevor wir sagen, schau auf Jesus und alles wird dir zum Besten dienen, müssen wir unserem Nächsten helfen, seinen Blick, der gefangen ist, zu lösen. Es ist so einfach zu sagen, schau auf Jesus. aber mit unserem Bruder, unserer Schwester hinzusetzen, zu verstehen, worin er seinen Blick gefangen nimmt, was ihn wirklich umstrickt und ihm zu helfen, davon sich zu lösen, ganz konkret. Und dann gemeinsam hinschauen auf Jesus und nicht nur schau auf Jesus. Das ist das, was wir tun dürfen. Und ich finde es erstaunlich, dass hier in unserem Text es überall steht, dass es zusammen ist. Wir haben viele Zeugen, die um uns sind. Und lasst uns den vor uns liegenden Wettlauf. Uns. Es ist eine gemeinsame Sache. Der Wettlauf gehen wir zusammen. Wegschauen und hinschauen, das tun wir zusammen, Geschwister. Christus hat uns zu einem Leib zusammengestellt, dass wir das miteinander tun. Und uns nicht nur sonntags morgen versammeln, um eine Predigt zu hören, sondern um gemeinsam in der Nachfolge zu stehen, einander zu helfen und zu stützen, miteinander unterwegs zu sein. Dazu hat er uns zu einem Leib gemacht. Und es macht hier klar, wir brauchen uns gegenseitig für diesen Weg. Wir brauchen uns. Und mit diesem Anliegen sollten wir uns gegenseitig dienen. Was nimmt dein Blick am meisten gefangen? Wie könnten wir gemeinsam auf Jesus schauen? Wann sind wir zuletzt mit dieser Einstellung am Sonntag zur Gemeinde gekommen? Um anderen zu helfen, seinen Blick zu lösen und gemeinsam wieder hinschauen. Das ist Seelsorge. Meinem Bruder, meiner Schwester zu helfen, wieder auf Jesus zu schauen. Das ist Seelsorge. Wenn unser Blick frei ist, dann können wir auf Jesus schauen. Und wer ist der? Wer ist der Jesus, auf den wir schauen sollen? Das heißt im Vers 2, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf den sollen wir schauen. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, Jesus hat den Glauben begonnen in uns. Er hat ihn angefangen. Es heißt hier, korrekt übersetzt, er ist der Begründer des Glaubens. Und Vollender heißt steil übersetzt, der zum Zielbringer. Er ist der Begründer und der zum Zielbringer deines Glaubens. Und so verspricht es Gottes Wort an vielen Stellen der Schrift. Wir lesen Philipper 1, Vers 6, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden. Oder 1. Korinther 1, Vers 8, der euch festigen wird bis zum Ende. 1. Petrus 5, Vers 10. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Gottes Wort hat ständig diese Zusage. Er wird es vollenden. Er ist der zum Zielbringer. Wir alle sind unterwegs in einer Seilschaft, wie wenn wir zu Berg gehen. Und in dieser Seilschaft haben wir uns eingeklemmt, ein Karabiner in dieses Seil, wo wir zusammen gehen. Und ganz vorne an diesem Seil ist Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender ist. Und er wird uns ans Ziel bringen. Und wir sind gemeinsam da unterwegs. Und manchmal sehen wir Jesus nicht, weil er so weit vorne an dem Seil ist und zieht und uns führt. Und wir sind unterwegs, aber wir können mit dem, der vor uns ist und mit dem, der neben uns ist, oder hinter uns ist, mit dem müssen wir helfen, dass er nicht strauchelt, dass er wieder ermutigt ist, dass er aufs Ziel blickt. Und da sind wir gemeinsam unterwegs, mit dem zum Zielbringer. Und vergesst nicht, er steht da vorne und bringt uns ans Ziel. So verspricht es uns Gottes Wort. Es ist doch wunderbar, diesen Vollender, diesen zum Zielbringer, auf den zu blicken. Das Volk Israel hatte mal diese Lektion bekommen in der Wüste, als sie auf die Schlange blicken mussten, die erhöht wurde. Und der Glaube daran hat sie geheilt. Und so müssen wir auf Jesus schauen, aufschauen zu ihm und vertrauen, dass er uns durchträgt und nicht wir das vollenden. Er wird es vollenden. Und nun zeigt uns der Text, wie Jesus eben auch ein Vorbild im Glaubenskampf geworden ist. Indem er nämlich uns jetzt den Kampf vor Augen führt, den er selbst hatte. Jesus hatte einen Glaubenskampf.
was er erduldet hat und wie er vollendet hat. Es heißt im Vers 2, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Was erfahren wir hier über seinen Glaubenskampf? Er hatte die Schande nicht achtend das Kreuz erduldet. Das war sein Glaubenskampf. Schaut, wie Christus selbst sich nicht von weltlichen und leiblichen aufhalten ließ. Wie er die Bürde und die Last und auch der umstrickende Unglaube abgelegt hat. Wir müssen uns eins klar machen, und das war für mich auch nochmal das in der Tiefe zu verstehen, dass der Herr Jesus am Kreuz nicht mit einer übernatürlichen Kraft gesiegt hat. Es war keine übernatürliche Kraft. Übernatürlich war seine Auferstehung. Aber dass er am Kreuz litt und unsere Sünden auf sich genommen hat und sie getragen hat und alles am Kreuz erduldet hat, das war allein durch die Kraft des Glaubens. Es war keine übernatürliche Kraft. Weil ich mit meinen Kindern letztens drüber gesprochen habe, ich gesagt, ja klar ist Jesus am Kreuz gestorben, er ist ja auch Jesus. Logisch konnte er diesen Weg gehen, er ist ja Jesus. Aber Geschwister, Jesus ist aus Fleisch und Blut wie wir. Hatte er diesen Kampf des Glaubens im Gethsemane, er hatte diesen Kampf, dass auch sein Leib diese Schmerzen am Kreuz nicht wollte, sich gewehrt hat innerlich gegen diese Schmerzen. Er musste im Glauben ausharren, diesen Weg zu gehen, so wie wir im Glauben ausharren müssen, unseren Weg zu gehen. Da ist nichts Übernatürliches. Das ist unser Herr Jesus, der im Glauben ausgeharrt hat, auch am Kreuz, für dich und für mich. Und deswegen schauen wir auf ihn. Und wenn du noch nicht auf ihn schaust und noch nicht gesehen hast, wer Christus ist, dann beginn auf ihn zu schauen, der das gelitten hat und diesen Glaubenskampf gegangen ist. Und wisst ihr schon, die Jahre vor er am Kreuz war, das ist ja der Höhepunkt des Glaubenskampfs am Kreuz. Aber schon die Jahre davor hat er im Glauben ausgeharrt. Im Vers 3, im Vers 3, da heißt es ja, der so großen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat. Schon die Jahre vor dem Kreuz hat Jesus den Glaubenskampf gehabt. Die ganzen Anfeindungen, die Widerstände, die er erlebt hat. Sich das mal deutlich zu machen, die Anfeindungen von den Sündern. Wer sind die Sünder? Übersetzt wieder, die Zielverfehler. Die, wo das Ziel verfehlt haben. Von denen hat er Widerstand erlebt. Und wer ist es? Wer ist es? Das waren nicht die Zöllner und es waren auch nicht die Huren, sondern die Zielverfehler waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hebräer, die Juden, zu denen er gekommen ist, die Seinen, die ihn nicht aufgenommen haben, für die er gekommen ist, um sie zu erlösen, ihr Messias. Sie wollten ihn nicht. Wisst ihr, was das für ein Widerstand für Christus war, der überzeugt war, auf die Erde zu kommen, um für sie und für alle Menschen zu sterben. Und die Seinen, die wollen nicht, die verschmähen ihn. Das war ein Kampf für Jesus, das zu gehen, diesen Weg. Wie hat er geweint bitterlich darüber, dass die Seinen nicht wollten. Das waren Kämpfe, Widerspruch, Glaubenskampf, den er gehen musste. Er erduldete auch nicht nur das Körperliche und Seelische am Kreuz, sondern das wohl Schlimmste für ihn war, dass er verlassen war vom Vater, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Er erlebte die Ablehnung des Vaters, abgelehnt von seinem Vater, dass er dadurch uns retten kann. Das war sein größter Glaubenskampf. Und so sehen wir, wen wir betrachten dürfen. Wen dürfen wir betrachten, der so große Anfechtungen erduldet hat? Christus ist uns immer vorangegangen. Immer. In jedem Glaubenskampf ist uns Christus vorangegangen, Geschwister. Er ist der Wegbereiter, der den Glaubenskampf vollendet hat. Er ist es. Wisst ihr, als mein Vater im Sterben lag vor einigen Jahren an COPD, einer schweren Lungenkrankheit, da erstickt man über Monate
Und die letzten Tage, die waren so eine Bedrängnis, als ob er unter Wasser getaucht wird und nach Luft schlappen muss. Und es wurde immer schlimmer. Und so verging Stunde um Stunde. Und ich habe meinem Papa Hebräer 4, Vers 15 vorgelesen. Weil er danach gerufen hat, Jesus, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt in diesem Leid? Und ich habe vorgelesen, wir haben nun einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise ausgenommen der Sünde. Und eben auch 2,18. Denn worin er selbst Jesus gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und ich habe gesagt, Papa, Jesus ist dir vorangegangen. Als er am Kreuz hing, hat ihm alles die Lungen zusammengedrückt. Für jedes Wort, das er für uns ausgerufen hat, musste er sich aufstemmen, um mit aller Kraft das rauszubringen. Und Jesus weiß, wie es ist, dass die Lungen zerdrückt werden. Papa, Jesus ist dir vorangegangen und er wartet auf dich. Du wirst es erdulden und er wartet auf dich. Wisst ihr, Jesus ist uns in allem vorangegangen. Es gibt keinen Glaubenskampf, den er nicht für uns schon durchlitten hat. Er ist dadurch und er zieht uns mit. Er bringt uns ans Ziel. Ja, er ist vorangegangen. Er hat den Weg bereitet und darum ist er der Anfänger und Vollender des Glaubens. Darum. Verliere nicht den Mut. Leg die Sünde ab. Schau auf Jesus und glaube weiter. Und zum Schluss möchte ich eigentlich die wesentliche Frage klären. Nämlich, wie konnten die Zeugen und wie konnte Jesus im Glauben ausharren? Wie konnten sie das tun? Wie geht es im Glauben ausharren? Wir sollen ja auf sie schauen. Aber was sehen wir denn? Wie haben sie es getan? Und der Text, wie immer Gottes Wort, gibt die Antwort. Im Vers 2, da heißt es ja, dass Jesus die vor ihm liegende Freude, das ist die Lösung, die vor ihm liegende Freude. Daher kommt die Kraft, im Glauben auszuharren, das Ziel im Blick zu haben. Der Text hat uns ja ermutigt, auf die Zeugen zu schauen, hat uns ermutigt, auf Jesus zu schauen. Aber zusammengefasst, was haben sie getan? Sie haben auf das Ziel geschaut. Jesus hat aufs Ziel geschaut. Die Zeugen haben aufs Ziel geschaut. Und das war für mich auch so erstaunlich. Ich habe Hebräer 11 schon oft in meinem Leben gelesen, aber mal zu entdecken, dass da drin ja steht, wie sie ausgeharrt haben. Da heißt zum Beispiel von Abraham im Vers 10, er erwartete die Stadt, deren Baumeister der Schöpfer ist. Mose verschmähte die Schätze Ägyptens und im Vers 26, er schaute auf die himmlische Belohnung. Und die Glaubenshelden hatten das im Blick. Vers 16, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Und das war ihr Rezept, im Glauben auszuharren. Sie schauten alle auf das Ziel. Sie bezeugen, dass die Kraft darin liegt, im Glauben auszuharren, bis zum Ende, wenn wir aufs Ziel schauen. So konnte auch Jesus die Scham, die Schmerzen, die Verlassenheit auf sich nehmen, in dem Glauben, ich werde in die Gegenwart des Vaters zurückkehren. Ich werde auf dem Thron sitzen. Und so wurde sein Glaube auch belohnt, wie es im Vers 2 ja heißt. Am Ende wird bezeugt, er setzte sich zur Rechten Gottes. Und ja, Jesus ist am Ziel angekommen, auf dem Thron. Und wisst ihr was? Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit dem Vater
auf seinen Thron gesetzt habe. Wir haben das gleiche Ziel vor Augen wie die Glaubenshelden und das gleiche Ziel vor Augen wie Jesus, das himmlische Jerusalem. Auf dieses Ziel zu schauen, ist die Kraft, um zu überwinden, die Kraft, um im Glauben auszuharren. Und wisst ihr, normale Menschen aus Fleisch und Blut haben Glauben bewahrt. So wie Paulus es bezeugt in 2. Timotheus 4, Vers 17. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Und der Blick auf das Ziel ist gleichzeitig auch der Blick auf die Zeugen und auf Jesus. Warum? Sie sind vorausgegangen. Wer steht denn am Ziel? Jesus steht da. Die Zeugen stehen da. Und wenn wir aufs Ziel schauen, schauen wir auch auf sie. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was ist eigentlich Glaubenskampf? Wenn jemand sagt, ja, ich bin im Glaubenskampf und bin da drin. Und dann, letztes Mal Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1, wird ja beschrieben, was Glauben ist. Und da wird eigentlich beschrieben, was dann auch der Kampf ist. Nämlich Glauben, eine Zuversicht dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und Geschwister, das ist unser Glaubenskampf. Überzeugt zu sein von etwas, was wir nicht sehen. Einfach gesagt, das hätte ich euch auch von Anfang an verraten können, einfach gesagt geht es im Glaubenskampf darum, ob wir glauben, dass wir nach unserem irdischen Leben in den Himmel kommen. Also die kindlichste Wahrheit über allen, ob du glaubst, ob du in den Himmel kommst. Das ist das, was zuletzt uns im Glauben durchträgt. An das zu glauben, was wir nicht sehen, was wir nicht beweisen können, an dem festzuhalten, wird uns die Kraft geben, durch alle Glaubensproben, die vor dir und vor mir stehen, durch alle hindurchzukommen. Wenn wir das glauben und uns nach dem Himmel sehnen, dann wird das die Kraft sein, um im Glauben auszuharren. Und die Zeugen haben es uns vorgemacht. Jesus hat es uns vorgemacht. Werden wir auf sie sehen in unseren Glaubenskrisen? Werden wir das Ziel nachverfolgen? Verlier nicht den Mut. Leg die Sünde ab. Schau auf Jesus und glaube weiter. Glaube weiter. Ich weiß, momentan geht eine Welle durch die Jugend Deutschlands an Dekonstruktion, wo der Glauben zerstört wird und von der Bibel entfernt wird. Glaube weiter. Bleib auf diesem Fundament. Wenn ich meine 10 Kilometer renne zur Gemeinde, also zum Büro, ich kann euch sagen, ich bin unterwegs und jede Bank beginnt zu sprechen. Jede Bank sagt irgendwie, komm, setz dich doch hin. Es passt doch bis hierher. Sonst sehe ich diese Bänke gar nicht, aber sie sprechen alle zu mir. Und dann rede ich mir so, ach komm, jetzt die letzten 3 Kilometer, eigentlich könnte ich ja spazieren und dann könnte ich ja noch beten oder so. Also versuch's noch irgendwie fromm zu reden, dass ich das durchgehe. Und dann denke ich ans Ziel. Dann denke ich, komm, wenn ich oben ankomme und es durchgezogen habe, das motiviert mich, auf dieses Ziel zu schauen, das ich noch gar nicht sehe. Und das dürfen auch wir tun. Wir sehen das Ziel noch nicht. Aber glaub dran und bleib dran. Und wie schön, wenn wir bei Christus angekommen sind, die Hochzeit des Lammes feiern und Jesus sagt, du guter und treuer Knecht, du hast ausgeharrt. Und Jesus sucht keine Leistung in deinem Leben. Null. Er will nicht die Leistung, er will deine Treue, er will dein Ausharren. Das ist alles, was er sucht. Dein Ausharren, nicht deine Leistung. Deswegen verlier auch du nicht den Mut in deiner Nachfolge. Auch wenn vielleicht einiges schon richtig schief gelaufen ist, wie bei mir. Vergess, was da hinten ist. Streck dich aus nach vorne. Jage dem Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis. Denke an diesen Bibeltext und wie er uns heute aufgefordert hat. Schau auf die Zeugen. Das heißt, lies deine Bibel und sei umgeben von den Zeugen. Schau auf dich selbst. Leg endlich alles ab, was dich im Glauben hindert. Und schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der dir vorangegangen ist und dich durchtragen wird. Verlier nicht den Mut. Leg die Sünde ab. Schau auf Jesus und glaube weiter.
Amen. Wir beten noch zusammen. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass wir dein wunderbares Wort haben und dass alles darin ist, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du uns so gut kennst und genau weißt, was bei uns jetzt dran ist, wo unser nächster Schritt ist, um auszuharren. Und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt gebrauchst, dass wir den richtigen Blickwinkel haben. Und ich bitte dich auch so sehr, Herr, dass wir auch als Gemeinden wirklich füreinander da sind und uns in dieser Nachfolge helfen, dass wir nicht alleine diesen Weg gehen, sondern dass, wie du uns zusammengestellt hast, wie du uns liebst, als Gemeinde erkauft hast und auf uns wartest als deine Braut, Herr, oder als Bräutigam auf uns wartest, Herr, so wollen wir wirklich zusammenstehen und diesen Weg zusammengehen. Herr, ich bitte dich doch, dass du auch die Gemeinde hier in Biesingen segnest, Herr, dass du über den Geschwistern wachst und ihnen Ausharren im Glauben gibst, Herr, dass wir gemeinsam den Kampf vollenden dürfen, weil du der zum Zielbringer bist. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass wir echt auf dich schauen dürfen, der du vorangegangen bist. Danke, dass du uns stärkst und gründest und festigst, Herr. Und schenk jetzt auch jedem Einzelnen, du weißt, dass das immer viel ist in so einer Predigt. Aber Herr, es reicht, wenn du eine Sache einem jeden ins Herzen gibst, die vorwärts bringt, die auf dich blicken lässt. Danke, dass du das tust durch dein Wort, Herr. Amen.